Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich nicht, dass Sie erkältet werden und ich hoffe, dass es auch nicht zu sehr stört. Meine Predigt würde ich unter den die zwei Worte stellen, Zeuge sein. Und ich will uns einen längeren Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorlesen. Das ist eine Geschichte und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Apostelgeschichte 3, ab Vers 1. Zuvor möchte ich noch beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort segnest. Danke, dass dein Wort wahr ist und dass dein Wort zu uns sprechen will. Amen. Eines Nachmittags, gegen 3 Uhr, gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die Schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte: Sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an herumzugehen. Dann trat er, gehend, hüpfend und Gott lobend, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte, als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Namen geheilt, hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wo Gott es vor langer Zeit wie Gott es vor langer Zeit durch seinen Propheten angekündigt hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk erwählen. Hört genau auf das, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Alle Propheten, angefangen von Samuel, haben von dem, was heute geschieht, gesprochen. Ihr seid die Nachkommen jener Propheten und ihr gehört dem Bund an, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Als Gott seinen Knecht erweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen. Und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und die Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen je wieder, im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre lang gelähmt war. Soweit dieser lange Text, den Lukas aufgeschrieben hat. Was ist das für eine Geschichte? Ganz einfache Männer ohne besondere Bildung, wie es hier heißt. Nämlich Petrus und Johannes, sie waren Fischer, sorgten für Aufregung in Jerusalem. Okay, da war ein Heilungswunder passiert. Ein stadtbekannter, gelähmter Bettler konnte wieder laufen. Petrus hat Mühe, den Leuten zu versichern, dass sie den Gelähmten nicht geheilt haben, sondern Jesus, der vor kurzem vor den Toren der Stadt hingerichtet worden war. Und das bedeutete, Jesus lebt. Und dann spricht er von Jesus als dem Messias. Und jeder Jude wusste, was das bedeutete. Denn den Messias erwartete man im jüdischen Volk als den, der alles verändern würde. Und wir haben es gehört, was da passiert, gefällt nicht allen. Sie kommen über Nacht ins Gefängnis. Am nächsten Tag ein Verhör vor dem obersten Gericht des Landes. Das Heilungswunder kann man nicht wegreden, aber man wird versuchen, sie einzuschüchtern. Und diese einfachen Männer ohne besondere Bildung erklären, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Was ist das für ein Mut, den diese beiden da haben? Sollen wir euch mehr gehorchen als Gott? Sagen sie sogar noch. Vor vielen Jahren bin ich einmal am Telefon sehr heftig beschimpft worden. Wir als Gemeinde hatten ein kleines christliches Traktat mit Absender und Anschrift versehen und sogar eine Telefonnummer und in den Briefkasten geworfen. Ich weiß nicht, wer sich noch an diese Aktion vom Minus zum Plus erinnern kann, die von dem Missionswerk von Reinhard Bondke organisiert worden war, in ganz Deutschland, in jedem Briefkasten, sozusagen dieses Heft als Postwurfsendung zu geben. Und alle, an den Briefkästen, wo dran stand, keine Werbung, durfte diese Postwurfsendung aber nicht eingeworfen werden. Und wir hatten uns vorgenommen, in unseren Straßen zu gucken, wo ist dieses Schild dran, um auch in diese Briefkästen dieses Traktat kommen zu lassen, wenn man mit Anschrift und Absender, es ist ja ein normaler Brief und keine Postwurfsendung. Und sie sollten also dieses Traktat auch bekommen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und dann gab es plötzlich diesen Anruf mit heftigsten Beschimpfungen. Ich war darauf nicht vorbereitet, auf diesen Anruf. Und ich habe dann irgendwann gesagt, habe mich dann gesagt, es tut mir leid, wenn Sie sich darüber ärgern. Und als ich habe noch gar nicht richtig aufgelegt, da sagt Gott zu mir, warum entschuldigst du dich? Das war jetzt keine akustische Stimme, sondern ein deutliches Reden Gottes. Ja, warum entschuldige ich mich? Ich muss mich nicht entschuldigen, wenn ich jemandem das Evangelium sage, dass sich nicht alle freuen, die diese gute Nachricht zu hören bekommen, wissen wir. Aber deshalb muss ich mich nicht entschuldigen. Ich hätte sagen können, Herr, sowieso, es ist uns einfach wichtig, dass Sie diese Botschaft auch kennen. Und deshalb haben wir in dieses Traktat zukommen lassen. Wenn Sie sich darüber ärgern, tut mir das leid. Aber es wäre wichtig, dass Sie das ernst nehmen, weil wir glauben, dass es sehr wichtig ist für Sie und so weiter. Petrus und Johannes haben jedenfalls nicht gesagt, haben sich nicht entschuldigt dafür, dass sie da im Tempel von Jesus geredet haben. Die Geschichte geht dann noch weiter. Petrus und Johannes kommen wieder zu den Geschwistern zurück und die Gemeinde hat sich zum Gebet versammelt. Und die Gemeinde betet. Und die betet nicht, was ich vielleicht gemacht hätte, Herr, lass doch die Verfolgung aufhören. Sondern sie betet, Herr, gib deinen Boten Freimütigkeit, dein Wort zu sagen, zu Zeichen und Wunder, Herr, und offenbare dich als der Herr des Lebens. Und dann heißt es, da bewegte sich die Städte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten oder verkündigten das Wort voller Freimut. Wir haben eine Botschaft, wir haben der Welt eine Botschaft zu sagen, wir Christen. Gott hat sich nicht entschieden, Engel bis an die Enden der Erde zu schicken, die den Menschen sagen, dass es Gott gibt, sondern Gott hat sich entschieden, Menschen bis an die Enden der Erde zu schicken, uns, seine Kinder sozusagen. Matthäus berichtet, dass Jesus, bevor die Erde verlassen hat, seinen 11 Freunden einen unvorstellbaren Auftrag gegeben hat. Macht zu Jüngern alle Völker. Bringt das Evangelium bis an das Ende der Welt. Manche sagen, das ist kein Auftrag, das ist ein Befehl, ein Missionsbefehl an seine Jünger. Und das ist ein unvorstellbarer Befehl, Auftrag. Sicherlich hat er dieses Wort zwischen zwei sehr schöne, trostvolle Versprechen gepackt. Wenn ihr diesen Text ab Matthäus 28 lest, vor diesem Missionsbefehl steht, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und dahinter steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind sozusagen zwei trostvolle Worte und dazwischen dieser unvorstellbare Befehl. Ich musste denken, vielleicht waren die Jünger schon bei Jesus schon einiges gewohnt. Jesus hat ja auch mal seine Jünger aufgefordert, 5000 Menschen zu essen zu geben. Gebt ihr ihnen zu essen, hat er gesagt. Und sie hatten 5 Brote und 2 Fische. Wir kennen diese Geschichte. Das geht ja gar nicht. Mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen zu essen zu geben. Am Ende ging es doch. Sie haben sich an Jesus gewandt. So ist es eben. Jesus, nun mit diesem Befehl geht in die ganze Welt. Und dieser Befehl ist in der Welt. Und er gilt uns. Und wir müssen uns ihm stellen. Lukas berichtet, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, sie sollen nicht gleich losrennen, sage ich jetzt einmal. Apostelgeschichte 1 steht, wartet auf die Verheißung des Vaters. Das sagt Jesus noch. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Wir haben eine Botschaft. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus spricht ja hier nicht nur zu diesen Männern damals, sondern wir verstehen dieses Wort als Befehl auch an uns. Jeder Christ ist ein Zeuge. Er hat etwas erlebt mit Gott. Und dieses Zeugnis sollten wir weitersagen. Nicht jeder Christ ist Evangelist. Nicht jeder Christ spricht gerne zu Menschen. Nicht jeder ist ein Theologe oder ein Bibellehrer oder irgend so etwas. Aber jeder, der Gott kennengelernt hat, hat etwas erlebt. Etwas selbst gesehen oder gehört. etwas selbst erfahren. Und das sollen wir weitersagen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder Christ hat ein Zeugnis. Vielleicht die Geschichte, wie er Christ geworden ist. Und diese Geschichte sollten wir bereit sein, den Menschen zu sagen. Es geht, wenn Jesus uns auffällt, ihr werdet Zeugen sein, um deine Geschichte. Erst einmal. Deine Geschichte mit Gott. Vielleicht findest du die Geschichte nicht besonders spannend. Andere Geschichten schon, in Afrika und weiß ich wo da was passiert oder was ihr mal gehört habt. Aber du solltest deine Geschichte nicht gering achten. Vielleicht ist sie sehr schlicht. Aber es ist deine Geschichte, sie ist wahr und sie ist einzigartig. Und die Menschen sollten diese Geschichte hören, ob sie... Dabei ist es, denke ich, wichtig, dass wir weder übertreiben noch untertreiben, sondern es so sagen, wie es war. Erzähle sie mit deinen Worten. Akzentfreies Thalheimer Erzgebirgisch. Irgendwie so. Gibt's das nicht? Oder in eurer Muttersprache, ja. Ohne Fremdworte erzählt diese Geschichte, warum du Christ bist. Was Menschen mit dieser Geschichte machen, das ist nicht mehr eure Verantwortung. Ob ihr am Telefon beschimpft werdet oder andere Dinge passieren. Aber deine Verantwortung ist es, glaube ich, dass deine Geschichte weitergesagt wird. Denn dazu bist du beauftragt von Jesus. Sei ein Zeuge. Es ist eben auch ein Zeugnis dafür, dass du dann, wenn du von dem sprichst, vielleicht nicht nur, wie du zum Glauben gefunden hast, sondern was du mit ihm erlebt hast. Wo du gebetet hast und Gott hat erhört, wo du Bewahrung erlebt hast. Was auch immer, wo Gott in deinem Leben eine Rolle gespielt hat, diese Geschichte erzähl weiter. Sie enthält ja auch die Botschaft, Jesus lebt. Wir reden, wenn wir von Jesus reden, nicht von einem Mann vor 2000 Jahren, uralte Geschichten, sondern wir reden von Jesus, der heute lebt. Petrus hat in seinem ersten Brief, er hatte zwei Briefe im Neuen Testament, sind von ihm überliefert. Im 1. Petrus 3, Vers 15, da schreibt er, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Jederzeit sollen wir bereit sein, jedem gegenüber. Und das verstehe ich so, dass wir uns darauf vorbereiten sollten. Wir sollten vielleicht unsere Geschichte einfach mal aufschreiben. Was sage ich denn, wenn wir gefragt werden, warum bist du Christ? Dass wir dann nicht anfangen zu überlegen, was sage ich denn jetzt? Sondern, dass ich bereit bin, dass ich dir sagen kann, ich will dir erzählen, warum ich an Gott glaube. Was ist da passiert? Und deshalb ist das heute so und so. Oder das erlebe ich mit Gott. Und deshalb bin ich Christ. Vor etwa 100 Jahren lebte in Salzwedel in der Altmark, wo ich herkomme, ich komme aus der Altmark, ein Bahnbeamter namens Schulze. Ich kenne seine Geschichte durch Erzählung meiner Eltern, der in der Stadt irgendwann den Namen Heiland Schulze weg hatte. Heiland Schulze hat man ihn genannt. Da wusste jeder, wer gemeint war. Das hatte sicher damit zu tun, dass er ständig von seinem Heiland geredet hat. Ich weiß nicht, ob der Name Heilert Schulze respektvoll oder respektlos gemeint war. Das weiß ich nicht. Vielleicht sowohl als auch. Aber eines war, wer die ihm begegnet war, hatte schon mal etwas von dem Heiland gehört. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir unser Zeugnis den Leuten nicht um die Ohren hauen. Denn Petrus schreibt, seid bereit zur Verantwortung, mit Sanftmut und Gottesfurcht sollen wir sein. Und Sanftmut meint Freundlichkeit oder Milde, und Gottesfurcht meint, dass wir nicht vor Menschen Angst haben. Wir sollten nicht vor Menschen Angst haben. Gottesfurcht, hat mal jemand gesagt, schützt vor Menschenfurcht. Gottesfurcht schützt vor Menschenfurcht. Wenn ich mir diese Gottesfurcht bewahre, dann halte ich nicht aus Menschenfurcht ständig den Mund, sondern ich sage vielleicht, wenn es dran ist, einfach meine Geschichte. Ich möchte uns dazu ermutigen, vorbereitet zu sein. Vielleicht seid ihr es, dann ist es nur eine Erinnerung sozusagen. Vorbereitet zu sein, das, was wir den Menschen sagen sollen. Jeder Christ sollte das, was wir den Menschen sagen sollen, ist unser Zeugnis. Ich bezeuge dir, was ich mit Gott erlebt habe. Manche würden sagen, ja, das war Zufall, da hast du Glück gehabt, ne? Es hat nicht geknallt, der Unfall. Und zu sagen, nein, das war für mich Bewahrung. Gott hat mich bewahrt. Oder auch die Geschichte, wie ich Christ geworden bin. Vielleicht ist es auch gut, das habe ich nie geschafft, Tagebuch zu führen, einfach aufzuschreiben, wo ich Gott erlebt habe, damit ich das nicht wieder vergesse. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, heißt es im Psalm 103. Das sind die Geschichten, die wir den Menschen sagen sollten und sagen dürfen. Wenn wir als Christen unseren Auftrag in dieser Welt wahrnehmen wollen. Wir haben selbst etwas erlebt und davon sprechen wir. Jesus sagt in der Apostelgeschichte 1, dort wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Eine Frage, weiß nicht, ob ihr euch die schon mal gestellt habt, gibt es solche Wunder wie da an der goldenen Pforte heute noch? Das war natürlich ein Knaller, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, an Gott liegt es jedenfalls nicht, wenn es sie nicht mehr gibt. Weil in meiner Bibel steht, dass Gott derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Bisweilen mag Unglaube Gottes Handeln behindern. Matthäus 13, 58 steht, Jesus tat in Nazareth, seiner Heimatstadt, nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Unglauben mag sein Handeln verhindern. Ich weiß auch nicht, das wird uns ja auch nicht geschildert. Lieber Petrus, war dir klar, dass Jesus ihn heilen will? Oder wann war dir das klar? Da steht er vor diesem Bettler und dann sagt er plötzlich, was ich habe, gebe ich dir. Was hatte er denn? Er hatte die Gewissheit, Jesus wird ihn jetzt heilen. So verstehe ich dieses Wort. Diese Gewissheit kann man sich nicht einfach mal nehmen. Aber man kann im Glauben unterwegs sein und sagen, Herr, zeig mir, wo ich glaubensvoll eben auch beten kann oder jemanden auffordern kann, etwas zu tun. Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das bezieht Jesus ja auf Pfingsten. Der Heilige Geist brachte zu Pfingsten erstaunliche Veränderungen bei den Menschen. Vorneweg lesen wir, dass die Jünger sich eher zugeschlossen haben, weil sie Angst hatten. Und danach sind sie relativ mutig unterwegs. Kraft hatte Jesus versprochen. Ihr werdet Kraft empfangen. Und so kam es auch. Ernst Modersohn schrieb einmal, Gott schenkt uns mit dem Heiligen Geist in drei Bereichen unseres Lebens Kraft. Zeugenkraft, das heißt Mut und Autorität, Tragkraft im Leid und Widerstandskraft gegen die Sünde. Und alles drei, denke ich, brauchen wir. Zeugenkraft, dass wir das sagen, was gesagt werden muss, damit der andere nicht sagen kann, das habe ich nicht gewusst. Tragkraft im Leid, dass wir nicht vor lauter Angst, Leidensscheu davonlaufen, und Widerstandskraft gegen die Sünde, ja, dass wir nicht ständig wieder zurückfallen in unser altes Leben. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht viel ausrichten, mit ihm aber schon. Philipp Spitter hat vor 200 Jahren ein Pfingstlied gedichtet. Das ist ein Gebet, das, denke ich, werdet ihr auch kennen. Ich würde ein paar Strophen davon jetzt einfach noch vorlesen wollen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu, und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Gott hat sich entschlossen, nicht Engel in die Welt zu senden, sondern seine Jünger und die, die jetzt seine Jünger geworden sind, uns. Und was Jesus möchte, ist, dass wir das uns nicht rumstreiten über theologische Spitzfindigkeiten, sondern dass wir das bezeugen, was wir erlebt haben. Dass wir dort mutig, aber eben auch den Leuten nicht auf die Nerven gehen, sondern es ihnen liebevoll sagen, was zu sagen ist. Die gute Nachricht zu unseren Nachbarn und bis an die Enden der Erde zu bringen, ist unser Auftrag. Gott helfe uns, dass wir einmal als treue Diener erfunden werden.